In diesem Moment pimpern sich irgendwo zwei Leute das Hirn gottlos aus der Birne raus. Aber nicht du. Du?
Genau, nicht du. Ihr hört richtig, die Sommerpause ist vorbei. Und das gilt nicht nur für die Bundesliga. Das gilt auch für mit Soße Spitze, denn wir nehmen wieder voll Fahrt auf. Wie immer habe ich einen Mann an meiner Seite. Nein, nicht nur einen Mann, ich habe den Mann an meiner Seite, der von sich vorgibt, er hätte Manieren, obwohl er ein totaler Assi ist. Bei dem die Eltern das Thema wechseln, wenn es um ihn geht. Ein falscher 50er, ein Geschichtenerzähler, ein Schnacker. Sozusagen der Baron Münchhausen der Podcast-Szene, der vielleicht der größte Etikettenschwindler ist, den die Welt je gesehen hat. Hier ist Onkel Tom.
Es ist wie immer, ich möchte klatschen, aber ich muss mir demnächst mal was einfallen lassen. Ich verneige mich einfach nur, wie immer, vor den Intros. Und die Frage, die ich jetzt direkt stelle, war das meine Stimme mit KI?
Sozusagen, ja.
Ah, aber ich würde sagen, das habe ich so nie gesagt, da bin ich mir relativ sicher. Auf jeden Fall nicht, dass du es aufgezeichnet hast, ich wüsste nicht wo. Und jetzt frage ich mich, okay, ist das jetzt unser Etikettenschwindel mit ChatGPT und diese ganze AI-Diskussion? Fangen wir so an, steigen wir so ein, Karl? Oder wollen wir ganz, ganz smooth anfangen? Vielen Dank für das tolle Intro, wie immer. Wie war dein Sommer? Weil ich habe ja gesehen, der Sommer, das ist ja Thema Etikettenschwindel. Du hast ja eine Story dazu gemacht. Ich sag mal, der Sommer ist nicht mehr das, was er mal war, ne? Könnte man so sagen.
Man könnte sagen, der Sommer ist nicht mehr da. Ist das vielleicht der Etikettenschwindel des Jahres? Wir werden es herausfinden.
Mit Soße Spitze. Essen ist Gesellschaft. Der Podcast.
Jo, wir hatten ausgemacht, dass ich mich heute drum kümmere, ne? Ich werde den moderativen Part übernehmen, den du sonst hast. Ich habe mich vorbereitet, wie ich das immer mache, auf meine ganz eigene Art. Und ich fange jetzt einfach an, ich hau direkt raus, mit der Definition von Etikettenschwindel. Das finde ich immer ganz spannend, weil wir haben jetzt über den Sommer gesprochen. Wir haben über diverse Beispiele genommen, wie zum Beispiel der Etikettenschwindel mit meiner Stimme und einem Wortlaut, den ich so nie sagen würde. Ein Etikettenschwindel ist übrigens maskulin, ein Substantiv, ist umgangssprachlich abwertend und ist die irreführende Benennung durch Verwendung einer bekannten Bezeichnung für eine minderwertige Sache. Was sagst du erstmal dazu? Also dann haben wir die ZDF History. Ich gebe mir jetzt Mühe, so ein bisschen zu sein wie du, aber ich will es auch anders machen. Ich will es offener gestalten. Ne?
Natürlich. Ich bitte darum. Also Etikettenschwindel, das ist ja heute unser Thema. Und ich habe natürlich auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar finde ich, ist der Etikettenschwindel, wenn es natürlich die Vorgabe Dinge, dass sich Dinge vorgeben zu sein, die sie gar nicht sind. Das, finde ich, trifft es sehr auf den Kopf. Und ich finde, wir haben auf kulinarischer Ebene im Lebensmittelhandel, also ich habe für alles was mitgebracht, ich habe Social Media, ich habe Industrie, ich habe Gesellschaft mitgebracht, wo ich ganz klare Etikettenschwindel sehe, mit denen ich mit dir heute diskutieren will.
Geil. Und ich habe angefangen übrigens, als ich recherchiert habe dazu, saß ich, ich weiß nicht, wer in Düsseldorf es kennt, abends oder nachts um eins oder so, ich kam, glaube ich, vom Training oder von irgendwas und dann saß ich bei Ismir am Wochinger Platz, habe mir einen geilen gemischten Spießteller reingefahren und während ich gewartet habe, habe ich mir so einen Tee reingegönnt und habe ein bisschen recherchiert und gegoogelt und das Erste, das fand ich ganz interessant, das Wort Etikett, ne? Das ist ja, also wir kennen das.
Label.
Genau, also wir kennen das so, aber es gibt ja auch die Etikette. Ne? Genau. Also von einem Verhalten. Und das Wort Etikett hat seine linguistische Herkunft in der mittelfranzösischen Sprache, sagt Wikipedia, zur Zeit des Mittelalters. In dieser Zeit wurde ein spezieller Spickzettel, der Anweisungen für das Verhalten bei einer Hofzeremonie enthielt, verwendet. Damit war die Etikette eine Zusammenfassung für ein komplexes Sozialverhalten. Und das Wort Schwindel im Sinne einer leichten Lüge hat eine deutlich jüngere Herkunft. Das zusammen ist ein Etikettenschwindel. Und das ist ja sehr interessant, weil wenn wir vom Etikettenschwindel reden, dann ist das ja ein sogenanntes Teekesselchen. Weil wir sind ja der Podcast mit Soße Spitze. Wir reden ja meistens auch über Essen und über, ne, dann zwangsläufig Lebensmittel. Und das Erste, was mir direkt in den Kopf kam, und das fand ich auch geil, weil ich es gegoogelt habe und weil ich viel mehr darüber weiß, das ist übrigens auch 10 Jahre her. Und alle, die ich darauf anspreche, sagen, ja, irgendwie kann ich mich noch daran erinnern, auch wenn die erst irgendwie Mitte 20 sind, der Pferdefleischskandal. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, natürlich, natürlich.
Geilster Etikettenschwindel ever.
Wenn du kein Pferd in deinem Döner hattest, hast du Schwein gehabt.
Das war dann Haram und nicht Halal. Nee, aber pass auf, das Geile daran war eigentlich, und das fand ich total faszinierend damals, weil ich
war
da...
War nicht auch Pferdefleisch im Köttbullar drin,
bei Ikea? Nee, pass auf, ich weiß nicht, wo der, also der eigentliche Pferdefleischskandal, und da kann ich, auch dazu habe ich ein bisschen gegoogelt, der eigentliche Pferdefleischskandal, der ging aber in England los, der war eine Lasagne, und zwar eine Tiefkühlasagne.
Ja, ja, ja.
So, und das Geile daran war, das war so eine günstige, ja, also so ein Eigenprodukt oder so. Ich hole mal eben hier die Wikipedia-Geschichte raus. Der Pferdefleischskandal war europaweit, ich kenne den nur aus Deutschland, aber der ging europaweit, und da wurde quasi eine Lasagne erstmal verkauft, wo kein Rindfleisch drin war. Die war mit 100% Rindfleisch deklariert, also etikettiert, also ausgezeichnet. Da stand drauf, da ist 100% Rindfleisch drin, leckere, gesunde Lasagne. Das war aber so eine günstige Lasagne, so ein Fertigprodukt, wo man jetzt an dich als Koch auch die Frage stellen kann, wie gesund kann das sein? Ne?
Ja, du.
So eine Lasagne für 1,29
also da,
beim Discounter?
Da kommen wir ja auch automatisch, wenn wir dann schon dabei sind, zum Nutri-Score, was ja unsere Lebensmittel deklariert auf gesund oder eben nicht gesund.
Da möchte ich, mache das jetzt mal wie du, bitte bleib mal beim Thema. Also, wollte ich schon immer mal sagen. Ist aber, ich habe das auch im Zettel, der Nutri-Score, großartige Geschichte, die wir hier gefunden haben.
Und die Frage ist halt nämlich eben, Nutri-Score reden wir gleich drüber, aber um zu wissen, ob es gesund ist oder nicht, muss man natürlich aufs Label oder aufs Etikett gucken, von dem man ablesen kann, wie gesund kann das sein. Aber eine Lasagne für 1,29 € oder 1,99 € oder generell diese sehr billig Fertigprodukte, die sind einfach nicht gesund.
So, und jetzt sind
das
wir aber da.
Kann es gar nicht sein.
Genau. Und das ist aber, und da sind wir wieder bei da komme ich gleich zu Sender, Empfänger, so Bilder im Kopf. Tiefkühlkost ist aber grundsätzlich, kann das total qualitativ hochwertig und gesund sein, ne?
Ne, du hast halt gerade, wenn es um Tiefkühlgemüse geht, ist da oftmals der Vitamingehalt höher als bei frischem Gemüse sogar, weil es vom Feld schockgefrostet wird. Und dann, also ist das halt nicht selten, weil anderes Gemüse, was sehr lange Wege hinter sich hat, was lange gelagert wird, dass da der Vitamingehalt nicht so hoch ist wie unter anderem in Tiefkühlgemüse. Und das mal als Beispiel.
So, und das finde ich jetzt, das ist ja schon mal so die Bilder, die wir im Kopf haben. Und das finde ich ja ganz interessant. Ich habe gerade gelesen, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat jetzt gesagt, die wollen das Wort Clankriminalität nicht mehr benutzen oder nur in Anführungsstrichen setzen in ihre Berichterstattung, weil es eben politisiert ist, ne? Und weil sie nicht dieses, ich schweife aber ab, aber wir waren beim Pferdefleischskandal und jetzt kommt das Beste daran. Der Pferdefleischskandal, da denkt man ja, oh, ganz krass, Lebensmittelskandal. 2013 war der übrigens, das ist 10 Jahre her, und der hat seinen Anfang am 15. Januar 2013 im Vereinigten Königreich, also in England genommen, also UK und dann in Irland, beziehungsweise auch in England. Und das Geile daran war, und das finde ich als Rheinländer wieder großartig, also da wurde Lasagne vor allen Dingen, aber auch Bolognese-Soße, also Tiefkühlkost mit Soßen aus Hackfleisch oder ähnliche Produkte, wurden mit 100% Rindfleisch deklariert. Da war aber Pferdefleisch drin, was ja erstmal nichts Schlimmes ist, weil Fleisch ist Fleisch. Ich als Rheinländer, wir hatten früher noch
den Sauerbraten.
Ne, Pferdemetzger und den Sauerbraten und so. Das war eine Spezialität, eine Delikatesse.
Du konntest an verschiedenen Gasthäusern sehen, wenn die auch diese Pferde an diesen Türeingängen hatten, war das ein Zeichen, dass in diesen Lokalen Pferdefleisch serviert
wird. Geil, und das wäre ja dann wieder eine Etikette, eine andere Art von Etikett, aber das sind andere Zeiten. So, das Geile daran ist, Pferdefleisch ist in England offensichtlich, also ne, steht hier, also wir glauben mal Wikipedia, ein Nahrungstabu. Und das Unternehmen Findus gab bekannt, dass in einer Stichprobe von 18 Packungen Fertiglasagnen die ins Vereinigte Königreich und nach Schweden gelangten 11 Packungen jeweils zwischen 60% und 100% Pferdefleisch in diesen. Und dann ging dieser ganze Skandal los. Jetzt kann man da ewig weiter. Ja. Aber das Interessante daran finde ich, okay, das war falsch deklariert, aber es ging ja nie um die Frage, ist das jetzt gesundheitsschädlich? So, es war einfach nur. Ne?
Naja, aber das
ist. Also, aber das ist ja nicht eine Paprika.
Ja. Aber das ist halt. Aber es ist halt verboten. Du musst halt deklarieren, was drauf ist. Also, wenn du jetzt ins Restaurant gehst und sagst, ich sag jetzt mal, so ein typisches Vitello Tonnato, ja? Das ist halt Kalbsfleisch, wo eine Thunfischsoße drüber ist. Die Thunfischsoße, wenn die halt ordentlich drauf ist, schmeckst du von dem Fleisch in der Regel sowieso kaum bis nichts mehr. Und das gibt halt auch dann so Billigheimer, die dann einfach mal einen Schweinerücken halbieren der Länge nach, rosa braten, dünn aufschneiden und unter der Thunfischsoße ertränken. So, und dann bist du halt natürlich auch dabei. Das heißt halt, es ist halt strafbar, wenn du halt andere Artikel unter einem also verkaufst und sagst, hey, hier ist Rind, aber es ist Hund.
So, und da will ich jetzt eigentlich rein, weil ja, verstehe ich. Übrigens geht das Ganze weiter, kann aber jeder selber nachlesen, will jetzt nicht weiter ausdiskutieren. Es ging halt nur darum, also es ist total interessant, irgendwie britische Jungferninsel, eine Firma, die das an die verkauft hat, an die. Von einem Niederländer wurde diese Firma geführt, der ein Jahr vorher schon mal eine Haftstrafe wegen Verkaufs von südamerikanischem Pferdefleisch als Halal-Rindfleisch verurteilt worden ist. Das heißt, er ist in den Knast dafür gegangen. Fand ich jetzt total interessant. Und da ist es zum Beispiel so, okay, wenn es halal ist, dann denke ich, das hat ja irgendwie einen religiösen Hintergrund, verstehe ich noch, oder wenn es gesundheitsschädlich ist, aber grundsätzlich sage ich, ist ein bisschen wie bei Steuern, ne? Und ich will dieses Thema gar nicht aufmachen, ich will es nur einmal gesagt werden, du kannst gewisse Sachen machen, da kriegst du eben eine Geldstrafe oder weiß ich nicht was, aber Steuern hinterziehen oder Sachen falsch etikettieren, naja, das geht gar nicht.
Also ich meine, ich bin ja auch ganz klar transfinanziell. Also eigentlich bin ich mega reich, bin mega reich in einem Körper von einer armen Sau.
Oh, jetzt hast du mir was vorweggenommen, weil ich möchte nachher auf das Thema Sender-Empfänger-Prinzip eingehen in der Sprache 2023. Ne, also wenn jemand sagt, ich bin reich, ist ja die Annahme, du bist wohlhabend, du hast viel Geld. Aber wenn du bist ein reicher Mann, weil du bist reich an Erfahrung, du bist reich an Freunden, du bist auch reich an Körpergewicht. Das aber jetzt gerade, und das möchte
ich... Er hat gesagt, ich bin fett, nur fürs Protokoll.
Und das wollte ich gerade sagen. Das aber jetzt, weil du trainierst ja wie eine Sau, wie ein Stier, seit einigen Jahren schon so, und ich sehe, dass du quasi dein Körper fett war, ja, da war ein bisschen da, du hast es in Muskelmasse. Und wenn ich sage, du bist reich an Körpermasse, dann denken die Leute, boah, der hat gesagt, du bist fett. Nee, habe ich nicht. Ich habe gesagt, du bist kräftig.
Du hast viel Sender-Empfänger. Das Thema habe ich an anderer Stelle auch, da möchte ich heute nicht drauf eingehen. Das verursacht mir inhaltliche Schmerzen. Okay. Aber ich möchte jetzt mal weg vom Pferdefleisch. Das wird mir jetzt hier zu viel. Ich war auf dem Ponyhof, ja, wo ich auch diesen schönen Scherz gemacht habe. So, heute wird gegrillt, für alle, die es gesehen haben. Ich habe große Lacher geerntet auf jeden Fall über meine Updates vom Ponyhof. Ich möchte jetzt auf den Nutri-Score eingehen.
Ich würde, okay, und dann sind wir aber bei Lebensmittel oder Lebensmittel. Also wir reden Etikettenschwindel jetzt im Sinne von Lebensmitteldeklaration oder Lebensmitteletikettierung.
Das haben wir ja jetzt eigentlich gemacht.
So, und der Nutri-Score.
Was ist der Nutri-Score?
So, jetzt pass auf, ich erkläre es einmal laienmäßig.
Jetzt bin ich gespannt.
Also, der Nutri-Score, ich habe mir das sogar hier irgendwo rauskopiert von Foodwatch. Der Nutri-Score, wo ist er denn? Ah ja.
Also ich hab's hier, ich kann's erklären.
Ah, ich hab mir ganz dick aufgeschrieben, grün ist nicht gleich gesund. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Ja, aber das ist
der Nutri-Score.
Können wir mal vorne anfangen beim Nutri-Score? Nicht hinten?
Nee, ich wollte nur, dass die Schlussfolgerung stimmt. Der Nutri-Score ist eine Etikettierung oder eine Kennzeichnung, wo sich die Lebensmittelindustrie selber zu verpflichtet hat. Ich lese das übrigens gerade nicht ab. Das heißt, die können ihre Produkte...
Der Nutri-Score ist eine freiwillige Angabe.
So, und der Nutri-Score vergleicht Produktgruppen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Joghurt kaufe...
Nein, das ist mir jetzt zu wirr. Du verlierst die Leute gerade.
Ja, dann erzähl das du mal. Dann machen wir deine stumpfe Definition.
Nein, weil das ist zu wild jetzt.
Okay, mach.
Also finde ich
zu wild. Wir streiten, ich lerne ja moderatieren. Ne?
Also.
Produziere mich nicht, okay?
Genau, es macht dich attraktiv, ne? Also, der Nutri-Score ist eine freiwillige Angabe, die Firmen auf ihre Lebensmittel draufdrucken. Mit dem Ziel, dass es für den Verbraucher einfacher ist, sich gesund zu ernähren. Das ist mal diese Grundidee des Nutri-Scores. Jetzt gibt es aber eben keine, also es ist speziell bei Fertigprodukten drauf, geht aber halt eigentlich auch quer auf andere Produkte, die man im Supermarkt bekommt, also Joghurt, Quark, überall von die Leute von den Firmen, die sagen, sie möchten es freiwillig draufdrucken, die tun es, um halt eben auch es als Marketinginstrument zu nutzen, um damit dem Kunden zu signalisieren, wir sind transparent, was wir mit unseren Lebensmitteln tun.
Das ist aber eigentlich Marketing. Es ist Kommunikation und Marketing. Es ist
Kommunikation,
es hat Marketing. Nichts mit Produkt zu tun oder mit Qualität.
Genau, das überhaupt gar nicht. Und die Firmen rechnen selber aus, wie ihr Nutri-Score ist. Das heißt, sie könnten theoretisch, ja, es gibt auch keine Kontrollinstanz dazu. Es wird aber allerdings, wenn es halt gemeldet wird und es jemand ausrechnet und feststellt, dass eine Firma einen falschen Nutri-Score auf ihr Produkt drauf macht, dann gibt es halt Abmahnungen und Strafen. Aber es gibt im ersten Mal keine Kontrollinstanz der Bundesregierung, die das ja eingeführt hat.
Ist es nur in Deutschland?
Der Nutri-Score ist nur in Deutschland. Es gibt in anderen Ländern ähnliche Ampeln. Aber ich würde mich jetzt mal auf das, was bei uns in Deutschland ist, fokussieren.
Ja.
Also Kunden, denen das auffällt, die können es melden, dann gibt es halt Stress. So, und im Grunde ist halt, der Nutri-Score sagt halt aus, er vergleicht immer nur Produkte einer speziellen Gruppe.
Das fand ich so geil.
Ach. Das heißt nämlich, Ketchup ist halt, wird halt nur mit Ketchup verglichen, Müsli mit Müsli und Tiefkühlpizza mit Tiefkühlpizza. Und das kann halt eben sein, deswegen ist es irreführend in dem Fall, weil man halt sagen kann, ich möchte einen gesunden Ketchup essen, dann kann ich halt nur Ketchup mit Ketchup vergleichen, aber nicht sagen, ich esse was anderes. Weil zum Beispiel ist halt ein, der gute Nutri-Score, also die
A,
Ampel.
A, das ist ganz grüne A.
Von A bis A, B, C, E, D, oder? E und ja. E ist dann mit dunkelrot, geht das halt rein. Das heißt, je mehr Eiweiß und je mehr Ballaststoffe in dem Essen drin sind, umso mehr tendiert es Richtung grün. Und wenn halt viele Kalorien, Fette, Salz ist, tendiert es eher Richtung Rot. Jetzt kann man dann natürlich mogeln, indem man Rezepturen verändert und sagt, ich nehme ein bisschen davon raus und mache ein bisschen mehr davon rein, kann ich halt eben durch eine Rezepturänderung natürlich mein Produkt eher Richtung Grün tendieren lassen als gegen Rot. Das kann halt aber sein, dass ich sehr gesunde Nüsse, die natürlich von Haus aus einen hohen Fettgehalt haben. Von Natur aus.
Das ist ein natürliches Produkt.
Genau. Die halt also auch nicht mit groß überwürzt sind oder so, sondern die nur.
Die sind einfach nur Nüsse, die am Baum gewachsen sind, die getrocknet wurden und so. Die können einen gelben.
Die haben im Zweifel ein E, weil die einen hohen Fettgehalt haben.
So, und jetzt kommt's. Ne?
Aber jetzt die Tiefkühlpizza, aber,
ja. Die hat dann grün.
Ketchup, die kann halt ein B und ein Grün haben,
ja.
Wo natürlich erstmal suggeriert wird, für den Laien, der sich damit nicht auseinandergesetzt hat.
Ich esse grüne Nutri-Score, ich bin gesund.
Ich esse jetzt hier keine Nüsse, die ja eigentlich, keiner isst ja so einen ganzen Beutel Nüsse, sondern eher so eine Handvoll. Ja, also will man ja jetzt meinen, also wenn du jetzt gesund dich ernähren möchtest, isst du keine Tüte, sondern eine Handvoll.
Boah, ich esse auch zwei oder drei.
Aber im Zweifel, du lässt die weg, weil das ist ja hier rot. Ich esse jetzt eine Tiefkühlpizza, die ist ja grün.
So, und dann hast du dich aber schlecht ernährt.
Genau, und dann kommt noch weiter dazu, also das heißt halt, nur auf den Nutri-Score zu achten, garantiert dir keine gesunde Ernährung. Das heißt, man sollte immer zusehen, dass man diese Labels, wo die Nährwerte draufstehen, liest und genau auch versteht, weil zum Beispiel auch die Portionsangabe, die dann mit einer Kalorienzahl hinterlegt 100 Gramm, ist, ja, 100 Gramm oder sonst irgendwas, wird halt teilweise draufgeschrieben, dass eine Tiefkühlpizza eine halbe Tiefkühlpizza eine Portion ist. Also die Portionsgröße, die da drauf gegeben wird, bestimmt halt eben der Hersteller. Und der sagt halt, wir empfehlen, das ist eine Portion. Also sprich, eine Dose Cola, da sagt er halt eine halbe Dose Cola, das ist eine Tagesportion. So, also wenn eine Portion ist, ist okay. Aber die Realität ist ja, jeder isst eine ganze Tiefkühlpizza, jeder trinkt die ganze Dose Cola.
Außer die Gustavo Gusto, die ist so groß, da isst er auch manchmal nicht die ganze.
Ja,
die
und, schaffst du echt. Und manchmal isst du halt eine andere.
Ich wollte jetzt, ne, aber ich mag Gustavo Gusto, das wissen wir ja. Und
ich sag,
jetzt
die, mal droppen. Ich sag, die Frosty-Pizza ist geiler.
Kauf aber die ist kleiner,
Frosty.
Oder?
Nein, die Frosty-Pizza ist einfach geiler.
Ist die auch so groß?
Die ist auch riesig und besser.
Ach, die, das ist, der Pizzagate, einfach mal hören, ja, so genau. Müssen wir mal gucken. Nee, aber jetzt pass auf.
Aber das einfach mal vorne weg, um halt einfach auch dieses Nutri-Score-Thema mal irgendwie, ja, also einfach auch mal richtig darzustellen. Das heißt, guckt drauf, was da drin ist und wenn ihr einen Nutri-Score seht, macht nicht den Fehler und vergleicht eine Tiefkühlpizza mit Ketchup, mit Nüssen, mit Joghurt, mit Quark, weil das garantiert euch keine gesunde Ernährung.
Ja, aber jetzt guck mal, Karl, du machst dir den Erklärbär, ne? Und das ist ja total schön. Aber die Leute, die auf den Nutri-Score gucken, ne? Das sind ja nicht, das sind ja meistens Leute, die nicht die beste Bildung haben. Und die wollen das einfach. Und dann sind wir noch in 2023 im Social-Media-Zeitalter.
Ich glaube nicht, dass es nur dumme Leute sind.
Ich sag nicht dumm.
Oder nicht faul. So, nicht gebildete oder faule Leute. Ich glaube auch, dass sehr intelligente Leute sich von sowas in die Irre führen lassen, weil sie sich nicht im Detail damit auseinandergesetzt haben.
Wer macht das denn schon? Ich weiß
wir
nur.
Wir machen das und wollen es dir erzählen, also nicht dir, lieber Thomas, sondern dir, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, damit du dich gesund ernähren kannst und nicht in die Nutri-Score-Falle tappst.
So, und das, glaube ich, nämlich ist völliger Bullshit, weil wir machen das, weil wir Bock haben und wir erzählen es und die Leute, die das anhören, die wollen sich vielleicht auch informieren, aber erstens, wie viel sind das? Und zweitens, das ist ja gar nicht gewollt, weil dieser Nutri-Score, der ist doch einfach nur so ein Scheiß, sorry. Aber muss sagen, so ein scheiß Kuhhandel. Du hast übrigens gesagt, du willst heute ranten. Ich wollte eigentlich so den Senden machen.
Komm, mein Rant kommt jetzt.
Ja, dann fang mal an, weil dann denke ich, der Nutri-Score ist doch ein Kuhhandel zwischen Politik und Industrie. Wir müssen was tun. Keiner will dem anderen wehtun. Und jetzt erfinden wir so einen Kack-Nutri-Score. Der ist doch wirklich, der ist die Tinte nicht wert, da drauf zu. Das ist ja lächerlich.
Hallo, liebe Grünen. Ich bin jetzt fast 2 Wochen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Aber ich muss sagen, dass das nichts für mich ist.
Warte mal, ist das...
Es nimmt einfach zu viel Platz im Kofferraum weg.
So, und das ist auch so, jetzt kann man, wir keine Politik, ich habe einfach nur, weil du letztes Mal die Grünen und Cem Özdemir mir so gelobt hast.
Nein, Cem Özdemir setzt sich ja dafür ein, aber der kämpft auch auf verlorenen Posten, ja, gut, weil es nicht gewollt, also ich sag mal, nicht, der Wunsch ist da, aber der gewollt. Wille eben nicht irgendwie. Und dann denke ich mir, dann kann man es doch gleich, dann lass es doch lieber weg. Weil im Zweifel hast du nämlich noch die Leute, die irgendwie eine Tiefkühlpizza essen jeden Tag und jeden zweiten und 3 Cola trinken und sagen, aber grünen Nutri-Score. Und dann musst du dir noch so Sachen anhören. Ich feiere das ja, wenn das so aus dem Kontext gerissen wird. Und dann musst du dir so Sachen anhören wie, sag mal, du isst Nüsse, das ist doch voll ungesund. Oder Frischkäse, ja. Frischkäse ist ja eigentlich nichts drin, da ist ein bisschen Salz drin.
Körniger Frischkäse, ja, ist total, aber hat einen hohen Eiweißgehalt, aber ist eher schlecht, weil es auch Fett hat. Aber
nee,
Fett
ist nicht ja schlecht, per se nicht sondern schlecht. Es ist, genau.
Auf dem Nutri-Score ist es
schlecht. Auf dem Nutri-Score ist schlecht. So. Aber
du hast eben auch so schön.
Ich will noch einen Nutri-Score droppen. Nutri-Score, wo waren wir?
Frischkäse,
Nutri-Score. Du hast mich komplett rausgebracht.
Guck mal, wie schnell er sich verunsichert ist.
Völlig also, aus dem Konzept.
Also, gebracht. Aber jetzt, das ist ja auch genau das. Also, wir reden ja auch von den Leuten, die sich so blenden lassen wollen da draußen.
Da gehören wir ja auch zu. Also ich bin ja selber so manchmal.
Ja, vielleicht gehören wir dazu. Das ist auch so diese ganzen, also als Beispiel, die ganzen Fitnessindustrie, die ja auch das viel damit macht. Und gerade auch mal, wenn man sich mal genau anguckt, diese Vorher-Nachher-Bilder, die dann droppen und irgendwie stellen sich dahin, machen irgendwie eine schlechte Pose, haben die Haare wuschelig, lassen sich in schlechtem Licht, leuchten das schlecht aus, stellen sich dahin, machen so sah ich aus. Dann stylen die sich, machen so ein bisschen, pumpen sich auf, leuchten sich gut aus, stellen sich gut hin, zeigen ihre Muskeln. Und das sind so quasi 10 Minuten dazwischen. Und alle Leute lassen sich davon blenden.
Nee, dann, wollen sich
blenden lassen. Oder wollen sich auch davon blenden lassen. Und eigentlich muss man doch sagen, ist so, ich meine, es ist besinnt, haben wir nicht eine sehr traurige Gesellschaft, weil die mit schönen Bildern arbeiten, aber eigentlich eine traurige, verlorene Generation ist, weil die nur diesen Bildern nacheifern?
Ich möchte, also traurig und verlorene Generation, so würde ich gerne sagen. Was ich sagen wollte, jetzt fällt es nämlich wieder ein, weil du sagst Fitnessindustrie, Proteinprodukte sind jetzt der neue heiße Scheiß. Also es gibt Totaler jetzt Schokoladenpudding, Scheiß. Der hat aber Nutri-Score A, weil das Protein drin. Und man nimmt irgendwie den ganzen Zucker und so und man setzt das ja ins Verhältnis. Und weil viel Protein drin ist im Verhältnis zum Zucker aber nur, wird dir dann suggeriert, das wäre total gesund.
Nutri-Score A und mega geil.
Und du isst nur Power. Das und dann kriegst du Power und dann denke ich mir so, Alter, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da... Und dann kommt diese Instagram oder diese Bilderwelt dazu und das ist eben so, dann sind wir wieder bei dem Punkt, ich lasse mich ja blenden. Und ich nehme dann mal das Beispiel EMS. Ne? Ist ja auch so ein Ding.
Boah, EMS. Hab ich mal gemacht, ey, Katastrophe.
Nee, ist geil. Ich glaube, EMS ist mega geil. Das Ding ist, da ist eine Etikettenschwindel. Ergänzend, genau.
Ergänzend. Wenn du das halt, wenn du nur ins EMS-Studio gehst und sagst,
20 Minuten in der Woche.
Den Strom durchpumpen, fette Kante und nehme ab. Falsch. Dass das für die Tiefenmuskulatur und die Ausdauer bestimmt effektiv ist, ja, aber nur, wenn du sonst dich quälst wie ein Arsch.
So, und das ist das Interessante, aber das wird dir einfach weggelassen. Ne? Und ich sag mal, als Mensch, der mit Wörtern und Bildern und Kommunikation arbeitet, denke ich so, ich habe mal einen Pressesprecher getroffen, kann ich sagen? Es war damals für Air Berlin. Ne? Ich habe damals für Air Berlin gearbeitet. Geiler Typ, der Pressesprecher.
Gibt's ja nicht mehr, da können wir ja,
deswegen,
machen, was wir
wollen. Die Markenrechte sind gerade verkauft worden letzte Woche an irgendeinen Inder, glaube ich, für, ich glaube, noch nicht mal 100.000 Euro. Und ich habe letztens eine lackierte Maschine von denen gesehen. am Flughafen Berlin. Aber das zu Amanda. Ich habe den Pressesprecher getroffen von Air Berlin. Wir sind immer alle so, ne? Dann im Shuttle haben sich die Leute getroffen, die da gearbeitet haben. Ich habe dann auch da gearbeitet. Dann saß ich im Shuttle mit dem Pressesprecher, super witziger Dude. Abends um 6:30, wir wollten alle irgendwie zum Event oder nach Hause. Dann steigt einer aus dem relativ hohen Management ein. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, aber man hat so geduzt und sagt der, ich sag's mal, Klaus, ne? Und Klaus, was hast du denn heute wieder für Meldungen platziert? Dann guckt er den an und sagt so, guck mal, du hast meinen Job nicht verstanden. Mein Job ist nicht, weil Air Berlin ging es da schon nicht so gut, weil der sagte, mein Job ist nicht, welche tolle Meldung habe ich platziert, welche Meldung habe ich verhindert. Welche Meldung ist nicht rausgekommen, was den nächsten irgendwie, ne, den nächsten, ja, ich will nicht sagen Skandal, aber die nächste schlechte Nachricht oder ne, potenziell schlechte Nachricht, die dann wieder den Aktienkurs runterzieht und. Mhm. Und wir leben in so einer Welt, und das ist ja das. Fake it until you make it. Was soll das für eine Scheiße sein?
Naja, das ist ja genau das Gleiche, dass halt Instagram die blauen Haken verkauft hat.
Nee, verkauft, immer noch.
Ja, oder immer noch verkauft. Die haben
Elon Musk macht es jetzt auch.
Ja, aber an dem Tag, wo sie es gemacht haben, haben sie 44 Millionen blauen Haken verkauft.
Für 7,99?
Und haben einen 660 Millionen Euro damit gemacht. Und die Frage ist halt, fühlen sich jetzt andere Leute wichtig? Oder glauben die, dass die jetzt wichtiger sind, nur weil sie einen blauen Haken haben?
So, und jetzt kommt das Entscheidende. Und das finde ich so interessant. In dem Moment, wo der blaue Haken verkauft wurde, ist er ja nichts mehr wert. Weil der blaue Haken war etwas Besonderes, weil du dir den erarbeiten, weil du den dir verdienen musstest. Und weil du eben gesagt hast, beim Sport, ne, wie gesagt, ich sehe dir an, habe ich ja letztens auch gesagt, du bist schon immer ein kräftiger Typ, du hast doppelt so viel Masse, ne, doppelt, aber du hast, also, ne, ich bin ja immer der Lauch und du bist hier der, ne, der.
Du bist der Lauch, ich bin der Bauch.
Wow, oh, der ist gut. Ich hätte gesagt, du bist Bud Spencer und ich bin Terence Hill. Egal, aber das Ding ist, man sieht an, dass es definiert, da ist Kraft drunter. So, und bei mir ist das mittlerweile, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich möchte gerne fit sein. Ich bin der Typ, weil ich die Schulter kaputt habe. Ich sitze seit anderthalb Jahren mit rosa 2-Kilo-Hanteln da und bewege meine Schultergelenke. Das, ja, ich möchte nicht dieses Wort sagen, das ist sehr anstrengend für mein Ego, weil alle so ein bisschen mitleidig auf mich gucken. Ich sehe dann, wie der Typ 100 Kilo reißt und denke so, boah, Digga, ich weiß nicht, ob du, der ist auch 10 Jahre jünger als ich, weiß nicht, wie du in 10, 12 Jahren aussiehst.
Aber jetzt mal ohne Flachs, ne?
Und das ist nicht einfach.
Aber ja, aber das ist halt die Frage, ich meine, ich habe momentan auch ein bisschen Schulter und ein bisschen Handgelenk, weil ich zu wild trainiert habe und ich mache halt viel dieses Kraftausdauer-Cardio-Ding und diese ganzen He-Mans, die da rumlaufen, die kommen immer an mir vor und auch die Amazonen, die da trainieren, man kennt sich im Fitnessstudio, wenn man lange da ist, so, das ist auch eine coole Community, die da irgendwie stattfindet, die gucken mich immer alle an und schütteln mit dem Kopf und die sagen, Alter, du bist krank, was du hier abreißt, das ist krank, das schaffe ich keine 5 Minuten.
Ja, weil du hast richtig Bock, aber du machst das sehr lang und sehr ausdauernd und genau. Und damit hast du eben nachhaltig Kraft und Gesundheit und Ausdauer aufgebaut und nicht eben ein schönes Foto und Instagram, ich bin so geil, ich habe so dicke Muskeln.
Ich bin halt Fettlied, ja. Also ich esse, worauf ich Bock habe und wenn ich halt ein bisschen mehr habe, dann habe ich halt ein bisschen mehr, aber ich bin halt trotzdem athletisch. Bei mir auf der Arbeit meinte letztens einer, bla 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 bla, hat einen dicken Max markiert und meint dann so, ja, wir können ja hier mal gegeneinander 50 Liegestütze machen. Ich so, okay, let's go. Machen wir. Und er hat das nicht mehr aus dem Gesicht rausgekriegt, dass ich gesagt habe, Challenge accepted, lass uns hier 50
Liegestütze machen. Und hast du gemacht?
Nee, er sagte ja, nee. Er hat zurückgekniffen, weil ich dachte so.
Aber du hättest sie gemacht, oder?
Ich hätte die gemacht.
Schaffst du 50?
Am Stück wahrscheinlich nicht. Also wenn ich jetzt ein bisschen mogel und die schnell pumpe, schaffe ich schon. Ich würde sagen, 30 schaffe ich dann bestimmt. Wenn ich saubere mache, schaffe ich 20. Also locker. Muss man, weiß ich nicht. Ich
ja, aber guck mal, wir sind ja bei Etiketten.
Aber er hat halt gedacht, da kommt der kleine Specki. Dem sag jetzt mal 50 Liegestütze, da knickt der ein. Er hat nicht gedacht, dass ich sage, let's go.
So, und das ist das Ding. Jetzt sind wir beim Etikettenschwindel, wo ich sage, ey, lieber machst du 10 saubere Liegestütze, anstatt
die
50.
Viel effektiver sind.
Und die Frage 50. ist, willst du dich selber bescheißen? Und bei mir ist das, also wir hatten ja eben dieses Thema. Und das
ist so,
ich,
es ist so ein bisschen wie.
Du fällst mir heute dauernd ins Wort. Ja, genau, also wenn du nicht selber, also du willst, dass ich das Gefühl mal kriege, ne?
Genau. Wie das ist. Okay. Ich wollte einfach nur mal sagen, das ist genau das Gleiche wie, wusstest du schon, dass Linkshänder schneller essen können als Leute ohne Hände?
Ja, aber das ist dieses Ding und ich finde es ganz interessant, weil wir auch, du wolltest noch Industriebashing machen, oder?
Ich habe noch was. Ja,
ja, hau raus, ich habe hier nämlich...
Ich habe noch einiges hier. Ich will nicht alles, werde nicht alles verwenden können heute.
Ja, aber dann hau doch mal raus.
Also für mich ist ja zum Beispiel, du hast ja auch immer viel, redest ja auch immer viel über deine Tressbrüder.
Gerne und viel, ja. Ja. Also so viel nicht, aber ja, viel zu wenig.
Du hast sie aber öfter mal im Programm bei uns.
Ja, und weil sie es verdient haben.
Ja, weil die gut sind. Und ich will jetzt hier loben auch.
Ja. Ich dachte, du willst bashen.
Nein, die bashe ich nicht. Ich bashe, weil ich habe angefangen, ein Buch zu lesen. Und das ist, finde ich, ein sehr spannendes Buch. Es geht um artgerechte Ernährung des Menschen, wo halt eben Simon Tress auch einen Part drin hat.
Shoutout an den Simon.
Und also es heißt halt, werde wieder Mensch. Die Rückkehr des Homo Sapiens, dieses Buch. Wer sich Bock hat, mit Ernährung und Lebensmitteln auseinanderzusetzen, sehr empfehlenswertes Buch. Und es gibt halt nämlich eben dort auch viele Punkte, die da erwähnt werden. Und was ich halt nämlich ganz wichtig finde, so wenn wir halt über dieses Abnehmen und Sport und alles sprechen, gibt es nämlich halt eben auch so eine schöne Theorie, die in dem Buch ist und die kann ich definitiv unterschreiben. Das heißt halt, wir sagen ja immer, never trust a skinny chef oder trau keinem dünnen Koch. Woran liegt das? Weil wenn man eine Diät macht, dann sollte man vermeiden, gut oder richtig lecker zu kochen. Weil, wenn es richtig gut und lecker schmeckt, isst man automatisch mehr. Das heißt, man sollte eher so ein bisschen medium bis schlecht kochen, dass es halt eben nicht so richtig schmeckt. Und dann isst du automatisch weniger und bist erfolgreich in der Diät. Und deswegen,
dann müsste ich ja ein super Diätkoch sein.
Würde ich jetzt sagen, naja, du kochst ja auch nicht so geil.
Ja, deswegen, bashst das ja immer so, ne? Du hast ja eben gesagt, also hier, was war das? Die Currywurst, 3 von 10 werde ich nie vergessen.
Nein, ich habe keine 3 gegeben.
Du hast mir eine 3 gegeben damals.
Ich hab
sehr viel Liebe und Mühe da reingesteckt. Aber lassen wir das.
Es war keine 3.
Es war eine 3. Oder eine 4?
Ich glaube, eine 4 bis 5 habe ich dir gegeben.
Ach komm, ich hätte eine 7 verdient.
Du bist eine 10. So, und aber das ist halt eben auch das generell das ganze Thema, was ist gesund, was ist nicht gesund, wird ja auch oft von der Industrie halt nämlich weggedrückt, weil es gibt nämlich viele Dinge, die ja vielleicht auch erforscht werden müssen oder nachgeschaut werden müssen. Und das Ding ist ja, das dauert in der Regel ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld, was da reinfließt.
Aber sag mal, Karl,
ja.
Wenn ich dir
verliere
jetzt hier...
ich die Leute? Ja, okay,
nee, du verlierst, nee, ich finde das super, nur... Dieses Industriebashing, ne? Mhm. Was ist die Aufgabe der Industrie? Ist das die Aufgabe, die Leute gesund zu ernähren, oder ist das die Aufgabe, möglichst viel Geld zu verdienen?
Nee, es ist der Wunsch von denen, möglichst viel Geld zu generieren.
So, die Tress-Brüder, deswegen lobe ich die auch immer so. Die sagen, gut für Mensch, Natur und Gesellschaft. Das ist ein Gemeinwohlökonomie-Ansatz. Aber grundsätzlich, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, wir leben in einer Industriegesellschaft. Und es gibt einfach die Aufgabe an Unternehmen ist, möglichst viel Geld zu machen. Jetzt kann man darüber streiten und sagen, ey, ich bin zum Beispiel jemand, leben und leben lassen. Mhm. Und ich denke, lieber verkaufe ich hier was und dann nehme ich 20-30% weniger, als ich nehmen könnte. Unser guter Freund Michael Linke macht das übrigens. Super ITler, bester Freelancer, den ich kenne. Der könnte den doppelten Tagessatz nehmen, macht der aber nicht. Weil er sagt, ey, ich kann damit gut leben, der verdient gutes Geld. Ich sage, ja, aber die anderen nehmen auch so. Und dann sagt er, ja. Aber ich möchte den Kunden beim nächsten Mal auch noch haben und beim übernächsten Mal auch noch. Und irgendwie ist da ja auch eine Erwartung. Und jetzt sind wir beim Thema Eigenverantwortung. Ich traue keiner Firma, dass die mich gesund ernähren will, dass sie mein Bestes will. Mein Opa hat immer gesagt, die wollen nur dein Bestes, dein Geld.
Ja, das, genau. Das
so,
ist ja
und das weiß man ja auch. Und dann aber immer zu sagen, die böse Industrie. Ne? Dann denke ich mir so, guck mal, wenn du jetzt, nehmen wir mal Alkohol, ja? So, und man muss lernen, Alkohol ist ein Gift, ist eine Droge. Das wissen wir alle. So, und ist die Gesellschaftsdroge in Deutschland oder so Nummer 1? Ich weiß nicht, wie viele Alkoholiker es gibt. Es gibt jetzt wieder dieses neue Cannabis-Gesetz, wo darüber gesprochen. Das ist alles lächerlich für mich. Kein Mensch kann mir heute noch erzählen, ey, Alkohol ist irgendwie in Maßen gesund, ein Glas Wein am Abend, bla bla. Okay, kannst du glauben, kannst du sein lassen. Am besten ist kein Alkohol zu trinken. Dann, jetzt warte, lass mich das kurz zu Ende bringen. So, wenn ich jetzt aber, und ich trinke, du weißt, ich spuck nicht ins Glas. Wird weniger, ich werde älter, aber man kann mal einen trinken. Wenn ich mir dann den 28. Gin Tonic reinschütte, nachdem ich schon 3 Kasten Bier drauf habe und dann rauche ich ja auch wie ein Schlot dabei, weil ich mal richtig Bock habe zu eskalieren, dann denke ich und dann fresse ich irgendwann noch einen Döner und schlafe im Bett irgendwie mit dem Gesicht auf den Döner ein. Das weiß ich doch vorher. Weil spätestens, wenn ich das 8. Glas Gin Tonic ansetze, dann weiß ich doch so, oh, Dicke, heute eskaliert. Dann kann ich doch nicht am nächsten Tag sagen, also dieser Barkeeper oder diese Firma, die mir da jetzt irgendwie den Alkohol verkauft hat, die sind schuld daran. Nee, das weiß ich ja selber. Dann habe ich eine Eigenverantwortung. Und jeder will immer Freiheit haben, bis der Arzt kommt. Aber wenn es dann um die Verantwortung geht, da muss immer die Industrie, die Politik, die weiß ich nicht was.
Ja, bin ich völlig dabei, um halt eben auch Wolfgang Krupp zu zitieren.
Ist das der von Trigema?
Der von Trigema. Ja. Die Leute müssen wieder die Verantwortung gezogen werden. Die Verantwortung muss bei den Unternehmen, bei den Firmen, aber auch bei den Menschen liegen. Sie müssen die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.
Nee, die müssen es wollen.
Sie müssen sie übernehmen.
Genau, sie müssen sie übernehmen wollen.
Es geht nicht darum, ob sie das wollen. Sie müssen es tun.
Ach so, ja, aber das muss man ja nicht.
Genau.
Ich kann doch einfach.
Aber es ist trotzdem noch, ich wollte auf das einsteigen, was du gerade gesagt hast. Und es gibt ja verschiedene Theorien, die dann immer aufgesetzt werden, wie zum Beispiel in Theorie, ein Glas Rotwein am Abend ist gesund und so. Und eine Theorie, die ja dann auch massentauglich wird oder massentauglich gemacht wird, man sagt ja nicht umsonst, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das gilt ja im Zweifel auch für Studien. Und das heißt, eine Theorie läuft in der Regel durch drei Phasen. Und die Frage ist, wer das finanziert, dass durch diese drei Phasen auch ordentlich erforscht werden oder publik gemacht werden. Nämlich, wenn es jetzt einem Konzern nützt, dann haben die viel Geld, um das schnell publik zu machen, weil es ihre Interessen stützt und fördert. Im Gegenzug aber, wenn es ihnen eher schadet, und das ist wieder auch das, was du gesagt hast, ein Konzern ist dafür da oder hat das Interesse, möglichst viel Geld zu generieren und möglichst viel, was auch immer, gute Sachen, schlechte Sachen abzusetzen. Und das Ding ist halt, Theorie 1, sagen wir mal, es schadet der Industrie oder einem Konzern, ist die erste Theoriesphase, die kommt, heißt, stimmt nicht. Dann dauert es ein bisschen, dann wird das widerlegt, dass es nicht stimmt. Dann heißt die zweite Phase, stimmt nicht, aber nicht von Bedeutung, um es wieder zu negieren und zu verwaschen. Und dann heißt es halt irgendwann, dann ist ein bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen, die dritte Phase, es stimmt, aber ist nicht neu. Haben wir alles schon mal gehört. Und damit wird es wieder negiert. Und das sind halt eben diese drei Phasen, die verschiedene Theorien oder Dinge durchlaufen. Und je populärer und besser es dargestellt wird, umso kann man von ausgehen, dass es eher irgendjemandem nutzt, als dass es schadet.
So, und jetzt sind wir, dann guck mal, ganz am Anfang haben wir gesagt, also Etikette oder ein Etikett ist einmal ein Label und dann war es auf der anderen Seite eine soziale Verhaltensweise. So, und ich denke, diese soziale Verhaltensweise, die ist einfach mittlerweile so, dass man sagt, hey, ich mache, also es ist ein bisschen so Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie mir die gefällt. Und das ist auch okay, das kannst du ja machen. Wenn du der Meinung bist, du bist irgendwie, du kannst jeden Tag 10 Liter, ich hatte mal einen Bekannten, der hat jeden Tag 2 Liter Cola getrunken. Der hatte studiert, der hatte Abitur, ne, der ist, okay, er hat BWL studiert.
Also der hat nicht studiert.
Lassen wir. Nee, aber ich meinte irgendwann so, ey Digga, du siehst voll gut aus, was passiert? So. Und er so, ja, ich trainiere dich so. Jetzt hast du aber doch vorher auch zwischendurch und du hast immer so Jojo. Und dann sagt er, ja, ich trinke jetzt nicht mehr 2 Liter Cola am Tag. Ich habe rausgefunden, dass da voll viel Zucker drin ist, das ungesund ist. Und da war der Ende 20. Ich so, Digga, was ist los mit dir? Kommt er? Oh, danke.
Was? Da ist Zucker drin? Yeah, er hat's geschnallt.
So, und ich glaube, das ist so, es ist halt so einfach. Und nur mal kurz bei dem Beispiel zu bleiben, dass ich mal gerne einen über den Durst trinke. Ich mache das immer weniger, weil ich werde älter und mittlerweile muss ich mich 3 Tage regenerieren. Ne? Und ich mag dieses Gefühl auch nicht mehr, diesen Kater nach. Aber das Ding ist halt, ich bin ja auch 2 Schluck, Thomas. So, gib mir ein Bier oder so. Sobald ich das erste Bier oder den ersten Alkohol ne, dann habe ich Bock. Dann trinke ich noch einen und noch einen. Ich weiß, dass ich ins Verderben laufe, aber ich denke, jetzt ist geil. Scheiß drauf, was morgen ist.
Ich habe noch ein ganz heißes Eisen, was ich noch hier anfassen möchte.
Das letzte, ne? Sonst wäre man zu lang.
Das ist ein ganz heißes Eisen. Und zwar geht es da auch um, meiner Meinung nach, einen richtig bösen Etikettenschwindel. Leute, die vorgeben, was Gutes zu wollen, aber mit dem Bösen einhergehen. Und dann
schmeckt. Jetzt sag nicht Star Wars.
Nein,
ich bin dein Vater.
Es geht eher darum, dass halt immer mehr Leute aus der Kirche austreten. Und dann ist die Frage. Es ist natürlich irgendwie das Thema.
Ich bin übrigens auch aus der Kirche. Ich sage das offen und ehrlich. Ich bin nicht mehr römisch-katholisch. Das steht noch in meinem Pass. Es ist übrigens auch ganz geil. Sag erst mal, aber ich habe da einige Thesen zu.
Ja, aber es ist halt nämlich eben, liegt es daran, dass es sich rumgesprochen hat, dass Jesus tot ist. Dann wäre die Frage, war das letzte Abendmahl einfach so daneben, es gab einen trockenen Fladen und der Wein war korkig? Oder liegt es einfach auch an der Pädophilieverdrossenheit der Gesellschaft?
Oh, du hast versprochen rauszuhauen. Ich finde, um das mal wieder so ein bisschen zurückzuholen, also mein Vater oder meine Familie, die ist ja sehr christlich, sehr katholisch-christlich. Ich musste die ersten 10, 11, 12 Jahre, nein, ich habe keinen Snickers vom Pastor bekommen und nein, ich bin nicht pädophil angegangen. Weil das ist ja schade, es gibt sehr viele Leute in der Kirche, die sich sehr toll engagieren und die wirklich Gutes tun. Die Kirche an sich als Institution. Und ich glaube, das haben aber viele Religionen. Also wir reden jetzt gerade von der christlichen Kirche, aber wir haben das ja auch bei den Moslems. Da gibt es einige Militante, aber der Großteil, das ist, also ich sage mal, der überwiegende Teil, 99,9% sind total nette, friedliche Leute. Und das haben wir bei den Juden auch, also das haben wir in allen Religionen. Und ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich an den Verein einfach nicht mehr glaube und weil ich sage, ey, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich diskutiere viel mit meinem Vater darüber, der selber Diakon ist, also der ist in der Kirche aktiv und also das war immer Teil meines Lebens. Ich habe irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich glaube so mit 14, 15, als ich konnte. Und als ich dann von meinen Schwestern gehört habe, ey, mein Vater ist nicht böse, weil ich wollte den vor seinen Kumpels halt nicht schlecht aussehen lassen, wenn ich austrete, ne, weil dann gibt er einen Brief und so und dann dachte ich so, ja, sieht auch kacke aus, also zahlst halt die Kirchensteuer. Irgendwann habe ich dann gesagt, nee, mach ich, damit sagt meine Schwester, unser Papa ist nicht böse, ich bin ausgetreten. Jetzt komme ich zum Punkt. Die Kirche, also wir haben in Deutschland per Grundgesetz eine Trennung zwischen Staat und Religion.
Haben wir das?
Nee, das steht im Grundgesetz.
Aber haben wir das?
So, und wir bashen zum Beispiel, und ich will gar nicht sagen, ob es gut oder ne, wir bashen die Türkei, wo Atatürk damals Religion und Staat getrennt hat, so wie wir das in Deutschland haben, per Verfassung. So, und wir alle sagen, Erdogan, der will wieder Islam statt und so. Und ich so, okay. Muss jeder für sich wissen, habe ich auch eine klare Meinung. Sollte
ich wollte das ganz anders hinaus.
Warte, ich will aber ganz kurz den Punkt noch bringen. Und das ist Etikettenschwindel. Wir haben in Bayern, ich weiß nicht, wie der Söder es geschafft hat, die CSU, in jedem öffentlichen Gebäude darf oder muss ein kreuzähnlicher Gegenstand hängen, um unsere christliche Kultur zu erinnern. Und der deutsche Staat zieht für die katholische, ich weiß nicht, für die christliche, glaube ich, für die
evangelische genauso.
Ja, für die christlichen Kirchen. Die Kirchen, das heißt auch Steuer, es heißt ja nicht Kirchenabgabe, es heißt Kirchensteuer, zieht ihr ein. Wie geht das mit diesem Artikel 3, oder glaube ich, ist es das Grundgesetz? Und das checke ich nicht. Und das ist ein Etikettenschwindel für mich, weil da steht was, da ist so ein soziales Ding, aber das passt für mich irgendwie nicht zusammen.
Es ist ja auch, also um auch, ich sag mal, auch
sehr das, politisch übrigens.
Ja, es ist ein total, aber ich finde auch gerade, weil das ist für mich, ist nämlich zum Beispiel das größte soziale Netzwerk auf dieser Welt, was wir haben, das ist das Essen. Das ist nicht Facebook, das ist nicht Instagram, das ist nicht Twitter, das sind auch nicht irgendwelche Religionen, weil wir auch immer sagen, das Essen ist universell, das Essen holt alle an einen Tisch und braucht das. Und ich finde aber einfach gerade, wenn wir halt darüber reden, über diesen Etikettenschwindel, der stattfindet, ich finde auch zum Beispiel, Staat und Religion muss getrennt werden. Und das ist für mich auch eben das Thema, dass es eigentlich auch gar nicht in der Schule Religionsunterricht geben darf. Es müsste einen Ethikunterricht geben, in den alle Religionen, wenn man das
umsetzt. Ich wollte gerade sagen, wenn, dann müsste man alle anderen Religionen
ja. durchgegangen wird, wie die Geschichte. Jetzt haben wir bei uns halt viel Nazi-Geschichte, die aufgearbeitet wird in der Schule, aber das wäre bei Religion für mich das Gleiche.
Weißt du, was ich finde?
Ich finde halt nur diesen, warum ich halt irgendwie auch dieses versucht habe, so ein bisschen humoristisch irgendwie reinzugehen in dieses Thema, in ein sehr ernstes Thema.
Es war nicht Humorist, es war Kabarett. Ist das Kabarett? Das war schon so hohe Kunst.
Ja, ich würde mir jetzt nicht Kabarett anmaßen wollen, weil das...
Nee, aber kabarettistisch.
Ja, aber das ist so dieses, ich finde halt irgendwie bei diesen ganzen vielen guten Menschen, die in der Kirche viel Gutes tun, auch in anderen Religionen, auch im muslimischen Glauben, im jüdischen Glauben, im Buddhismus, in allen Religionen gibt es unglaublich viele Menschen, die nämlich was tun, den Schwachen, den Armen helfen, den Bedürftigen helfen. Weil das für mich immer die Grundidee von einer jeglichen
Religion ist. Jede Religion lehrt das, ja.
Jede Religion lehrt das.
Und dann wird sie falsch interpretiert. Und
ich rede jetzt noch nicht mal von Interpretation. Ja. Ich rede davon, dass eigentlich
von einigen
Organisationen wenigen. Oder Religionen in dem Fall, und das kann man halt, der größte Skandal ist in Deutschland einfach in der katholischen oder auch weltweit in der katholischen einfach so präsent, zumindest in westlichen Gefilden. Wie kann so eine Organisation diese ganzen Missbrauchsskandale und alles so schützen, diese Leute, die da unterwegs sind, so schützen, das alles zu decken? Und das ist für mich ein großes Rätsel. Und ich finde gerade, das geht nicht. Und das ist für mich einer der größten Skandale und Etikettenschwendel überhaupt, dass ich eigentlich der Meinung bin, man müsste diese Leute verbrennen.
Oh, ey, das ist jetzt sehr drastisch, ne? Aber das ist ja deine Meinung, lass mal so stehen. Ich finde, weil ich möchte eigentlich immer das Positive raus. Und also ich finde es aber schön, dass wir es mal angesprochen haben, weil wir wollen ja auch Tacheles reden. Also für mich ist dieser Satz, den du gesagt hast, das größte soziale Netzwerk ist Essen. Wobei ich erstmal in die Stadt Essen gedacht habe, so groß ist Essen auch nicht.
Dortmund, hier Essen.
nee, Aber das ist schön und das ist ja auch so ein Bild, wo ich sage, ey, wir sitzen alle an einem gedeckten Tisch und wir sollten alle irgendwie was davon abgeben. Wer übrigens mehr über die katholische Kirche rausfinden möchte, es gibt einen Beitrag vom ZDF heute, glaube ich, wo, ich weiß gar nicht, wie dieser Junge, der nicht mehr so jung ist, dieser Typ heißt, der immer diese Beiträge macht, der hat das mal sehr schön aufgearbeitet. Und ansonsten finde ich, Etikettenschwindel ist ja im Endeffekt, was wir alle machen, wir alle tragen eine Maske jeden Tag und wir alle wollen uns besser darstellen, als wir sind. Wir machen das mittlerweile digital, aber am Ende, ne, sind wir doch alle gleich und alle Menschen und sitzen alle in einem Boot oder an einem Tisch. Das war jetzt sehr pathetisch.
Ja, aber ich würde sagen, damit belassen wir es auch heute.
Ich würde sagen, wird nicht mehr besser. Lassen wir lieber
aufhören. Auch wenn wir es halt mit einem sehr ernsten Thema irgendwie jetzt rausgehen. Ja, hoffen wir mal, dass es euch gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Das war auf jeden Fall wild, würde ich sagen. Also, ne, ihr könnt ja mal schreiben, ob ich weiter moderieren soll oder ob der Karl das wieder machen soll. Also, wenn er mich fragt, ich finde, der macht das besser als ich.
Ich habe gerne mal reingeredet.
Lösche das ganz, ganz schnell. Ansonsten gibt es die nächste Anzeige gegen dich und die wird nicht im Sande verlaufen. Das soll jeder mitbekommen. Du kommst in den Knast und in die forensische Psychiatrie für deinen Sadismus, den du hier an den Tag legst. Du bist ein ganz großes Schwein, ein ganz großes Charakterschwein.